Was geht, Leute? Wir sind wieder zurück mit dem Headlines-Podcast, wo wir jeden Freitag, jede Woche über die aktuellen News der Deutschrap-Szene sprechen. Ich bin Alina von hiphop.de und...
Ich bin Chiara von hiphop.de.
Yes. Und ja, wir haben wieder einige Sachen mitgebracht. Ich glaube, heute sprechen wir direkt zweimal über KI. Aber erstmal haben wir ein anderes Thema dabei.
Genau, ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal in die neue Folge und es geht jetzt direkt um einen anderen Podcast, nämlich um Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Da gab es in der letzten Woche nämlich so einen kleinen Schlagabtausch zwischen den beiden Hosts, beziehungsweise ich würde vielleicht sogar eher sagen Jan Böhmermann und Finch. Du hast das ja bestimmt wahrscheinlich auch mitbekommen, aber ich fasse jetzt einfach nochmal schnell zusammen, was genau da so passiert ist. Denn in dem Podcast selbst sprechen Jan Böhmermann und Olli Schulz eigentlich über den Anzeigenhauptmeister, hatten wir auch schon in einer Podcast-Folge gesprochen, als das sehr aktuell war. Und dort haben sie halt erstmal kritisiert, wie das Ganze in den Medien aufgegriffen wurde. Auch die Spiegel-Doku haben sie kritisiert. Und auch Finch und seinen Song. Da hatten wir explizit drüber geredet. Und sie meinen halt, dass der Anzeigenhauptmeister sozusagen ausgemolken wird oder abgemolken von den Medien. Und dass sie auch fanden, dass Finch ihn zu sehr thematisiert hat und so in die Öffentlichkeit gezerrt hat mit eben unter anderem seinem Track. Und dann kommt jetzt das, worauf es eigentlich ankommt in dieser kleinen Auseinandersetzung. Hat Jan Böhmermann zu Olli Schulz gesagt, das zitiere ich auch lieber, weil der Wortlaut dort sehr wichtig ist. Er hat nämlich gesagt, ist das nicht dieser Rechtsausleger, der auch schnell AfD-Kommentare zu Rap-Texten verwurstelt? Und dazu hat Finch sich dann eben via Instagram geäußert und das halt ganz eindeutig verneint. Und ich glaube, man kann auch verstehen, warum man bei solchen Vorwürfen dann direkt reagiert. Hast du das dann auch gesehen auf Instagram?
Ja, ich habe es auf jeden Fall auch mitbekommen. Und ich finde halt auch, also erstmal, da sind jetzt ganz viele Sachen drin. Es gibt einmal die Sache zum Anzeigenhauptmeister, dann zu Finch Song, dann zu Vorwürfen, dass Finch AfD-Kommentare nehmen würde, um sie halt zu Rap-Texten zu verarbeiten. Und ich finde erstmal zum Anzeigenhauptmeister, ich finde es halt super wichtig, dass Jan Böhmermann und Olli Schulz darüber sprechen, weil es stimmt halt. Also natürlich haben wir zum Beispiel auch in unserem Podcast darüber gesprochen, aber der Anzeigenhauptmeister wurde von Deutschland auseinandergenommen. Es gibt niemanden, der nicht über ihn gesprochen hat und die meisten Sachen waren halt einfach nicht nett und ich meine im Endeffekt, natürlich, also was er macht, ist absurd, es ist weird und deswegen sprechen auch alle darüber, aber dieser Junge ist 18 so.
Eben, also ich finde auch, er ist halt sehr, sehr jung und es war ja irgendwie klar, dass das ultra polarisiert so, weil niemand ihn so richtig nachvollziehen kann, warum er das tut, aber dass jetzt in diesem Kontext dann draus geworden ist, in so einem Nebensatz, dass Finch vorgeworfen wird, dass er eben so AfD-Kommentare in seine Texte einbaut, dass es schon hat. Ich fand halt auch in der Podcast-Folge selber von Fest und Flauschig war das nur so ein Mini-Mini-Ausschnitt. Mhm. Aber ich kann wirklich schon verstehen, warum man sich dann sehr angegriffen fühlt. Und vor allem Finch hat da ja auch eine kleine Vorgeschichte mit, warum er da wahrscheinlich auch so sensibel reagiert, weil er ja schon mal Anfang diesen Jahres war, das meine ich, Vorwürfe hatte, dass er sich der AfD quasi angenähert hat, beziehungsweise ich glaube, er hatte irgendwie gesagt, dass der ausschlaggebende Grund, warum die AfD gerade so hohe Wählerzahlen hat, ist einfach die ganzen Leute, die immer Fuck AfD posten und so weiter und so fort. Und das wurde ihm dann halt eben vorgeworfen. Aber man muss halt dazu sagen, er hat sich eigentlich immer von der AfD distanziert. Und das hat er ja auch jetzt gemacht.
Ich finde es halt unfair ihm gegenüber, wenn er halt seine Meinung äußert und sagt, ich finde, es ist zum Beispiel, weil das ist ja das, was er meint, er findet es nicht förderlich, dass man zum Beispiel immer Fuck AfD schreibt, zum Beispiel so. Oder er äußert sich generell zu dem Thema. Kannst du ja nicht verarbeiten zu, ja, er nähert sich der AfD an oder er nimmt AfD-Zitate für seine Musik oder sowas. Weil ich glaube, bei jemandem wie Finch ist es sehr einfach, ihm das dann irgendwie vorzuwerfen, weil er ist halt Deutscher so und er macht dann eher diese Schlager-Rap-Richtung. Aber das heißt ja nicht, dass er irgendwas mit der AfD zu tun hat, zumal er ja mehrere Male gesagt hat, so, ich habe nichts damit zu tun, ich will nichts damit zu tun haben.
Nee, eben. Und ich finde, das wurde sehr auf die leichte Schulter genommen, so in so einem Nebensatz, so, das gehört sich nicht, ich kann die Kritik absolut verstehen. Und klar, man kann jetzt auch irgendwie sagen, ja, Jan Böhmermann und Olli Schulz, so, das kann man auch so ein bisschen satirisch sehen oder die machen ja eh immer Witze auf Kosten von anderen Leuten. Aber bei so einem Thema gerade aktuell super schwierig. Ja. Und ja, ich meine, Finch hat ja auch vorgeschlagen, dass die das jetzt in Person klären, also, dass sie sich quasi treffen und das besprechen. Bisher habe ich aber noch nicht irgendwas gesehen, das was in diese Richtung passiert. Aber dass da Redebedarf ist, sehe ich auf jeden Fall auch.
Ja, safe. Ich finde es halt schwierig, so was du jetzt meinst mit diesem, ja, es könnte halt auch nur Witz sein oder Satire, so safe. Aber ich finde, wie es gesagt wurde, auch so in so einem Nebensatz wirkt es fast so, als wäre das eine Information.
Ja, so
das
Fact.
Ist kein Joke, sondern die erwähnen das übrigens. Und das einfach einer Person vorzuwerfen, und das stimmt dann nicht mal, das ist schon wack.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber mal sehen, vielleicht treffen die drei sich ja, vielleicht kommt es ja zu einem Gespräch.
Ja.
Ich finde auf jeden Fall jetzt so im Nachhinein, nachdem diese ganze Anzeigenhauptmeister-Geschichte so ein bisschen, ich sag nicht vorbei, Leute sprechen immer noch darüber, aber es ist schon ein bisschen so ein paar Wochen her jetzt. Ich finde schon, dass man ein bisschen hätte netter sein können zu diesem Jungen.
Ja, voll.
Es ist schon sehr traurig. Ich glaube, also das ganze Land hat rumgetrampelt. Jeder Influencer, jede Newsseite hat darüber gesprochen. Und ich meine, er wurde dann ja auch, nachdem die Doku rausgekommen ist, verprügelt.
Ja, das muss wirklich nicht sein. Ja. Also ich dachte eigentlich auch, dass viel mehr Leute so einen Horizont dafür haben, dass klar, was er macht, ist so ein bisschen petty, dass er andere Leute so verpetzt mäßig, aber dass man auch so die Weitsicht hat.
Ja, und ich meine auch, wenn, sagen wir mal, es gibt keinen Hintergrund, was er macht, ist nervig, keine Frage, aber du musst dafür Leute ja nicht so auseinandernehmen, deren Leben irgendwie, keine Ahnung, zerstören oder so. Und ich finde, der Song von Finch, den die ja auch im Podcast, also jetzt Jan Böhmermann und Olli Schulz erwähnt haben, den fand ich zum Beispiel gar nicht schlimm. Also der war ja so witzig mäßig gemeint und das war wahrscheinlich so das Wohlwollendste, was der Anzeigenhauptmeister von einer prominenten Figur bekommen hat, so.
Ja, safe. Er hat sich ja auch dazu geäußert und fand das nice, wollte, dass der Song, oder will immer noch vielleicht, dass der Song im Radio läuft. Das wurde halt dann auch so ein bisschen anders dargestellt oder kam einfach anders rüber in dieser Fest- und Flauschig-Folge.
Ja, aber dann würde ich mal sagen, wir kommen zu anderen aktuellen Themen. Und zwar, jetzt mal was anderes. Ich habe schon am Anfang gesagt, wir sprechen heute über KI. Und wir sprechen heute auch unter anderem über KI-Roboter von der Deutschen Bahn. Und zwar hat die Deutsche Bahn jetzt einen Roboter-Hund mäßig. Ich glaube, ihr kennt ja diese Hunde, die dann nicht aussehen wie Hunde, aber die laufen wie Hunde. Das sind halt so Robots. Und die haben jetzt einen neuen Hund sich rangeholt, der durch abgestellte Züge läuft und dann halt guckt, ob da Graffiti dran ist. Mhm. Und der scannt dann die ganzen Züge und leitet dann die Information weiter, damit die das Graffiti halt wegmachen können. Und diese News, ja, ist bei vielen Leuten auf jeden Fall nicht so gut angekommen. Ich glaube, wir können uns alle denken, wieso.
Ja, safe. Also erstmal, finde ich, war es so, dass durch diesen Einsatz, also klar, das mit den Roboterhunden ist schon irgendwie cool und nice. Ich fand auch, das hört sich so kurios an, dass die Deutsche Bahn jetzt sowas macht. Aber ich finde, dass dadurch dieser ganze Vandalismus, Graffiti, diese ganze Debatte wieder sowas von übertrieben wurde von Seiten der Deutschen Bahn. Das würde ich sagen, war so der Mainpunkt, wo sich viele dachten, okay, als ob das jetzt das größte Problem von diesem Unternehmen ist.
Safe. Vor allem ich persönlich, vielleicht ist das auch ein Hot Take, also bei uns jetzt nicht, aber ich verstehe nicht, wieso Leute sich dafür jucken, ob Graffiti auf Zügen ist. Weil ich entscheide doch nicht danach, ob Graffiti auf einem Zug ist, ob ich einsteige oder nicht. Das juckt halt wirklich niemanden. Und auch die Leute, die Anti-Graffiti sind vielleicht und dann sagen, ja, ich will dich das nicht auf meinem Haus haben oder so, juckt das auch nicht. Die wollen einfach nur pünktlich in ihren Zug steigen. Und das ist halt das, was nie passiert.
Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich 100% genauso. Auf der anderen Seite, klar, es ist so Innovation und man hat ja jetzt auch noch keine Erfahrungswerte, wie das läuft. Aber ich muss auch sagen, also klar, wir sind jetzt vielleicht auch nicht die objektivsten Menschen, um zu beurteilen, ob Graffiti auf Zügen jetzt nice ist oder nicht nice ist, aber so aus kultureller Sicht, gerade so Hip-Hop-Kultur, ist das ja eigentlich schon was super Nices, würde ich mal behaupten. Und ich verstehe, dass die Deutsche Bahn das dann als Vandalismus betrachtet und das nicht möchte, aber auch dieses Statement, dass der erste Eindruck dann direkt geschwächt wird oder keine Ahnung, würde ich jetzt mal nicht pauschalisieren auf alle Fahrgäste.
Nee, safe nicht. Vor allem, also bitte, ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die so Deutsche Bahnpassagiere einfach komplett abfuckt, ist es ja diese, die Deutsche Bahn an sich, die kommt zu spät, Züge fallen aus und nichts funktioniert. Und der erste Eindruck, dieser erste Eindruck, den die halt irgendwie machen wollen, der ist ja schon gar nicht da, weil alle wissen, deren Unternehmen ist ass. So, ist doch scheißegal, ob da Graffiti drauf ist oder so.
100%. Dann würde ich sagen, machen wir mal direkt mit KI weiter, denn es gab noch eine andere News, die sich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und zwar steht im Zentrum dieser News Alligator. Und ich würde sagen, generell KI ist ja auch in der Musikbranche an sich, jetzt nicht nur im Rap-Bereich, ein super aktuelles Thema. Und ich finde auch, da gehen gerade alles, was die kreative Branche angeht, die Meinungen sehr auseinander. Und Alligator hat jetzt eben in der vergangenen Woche ein Interview mit der DPA USA gehabt und hat sich dort klar zum Thema KI in der Musikbranche positioniert und auch Aussagen getroffen, die ich überraschend fand. Nämlich hat er gesagt, dass er sich freut, wenn die KI ihn als Künstler ersetzt, weil er dann quasi eine Challenge hat, es mit der KI aufzunehmen und sich selbst als Künstler so weiterzuentwickeln. Und ich glaube, so die steilste These aus diesem ganzen Interview war, dass er gesagt hat, wenn er das nicht schafft, sich quasi mit der KI zu challengen und zu battlen, dann ist er im falschen Beruf. Dann hat er keinen Platz mehr als Künstler in der Szene. Und das fand ich schon eine sehr krasse These. Man hat einfach bisher immer so Positionen gehabt von Künstlern und Künstlerinnen, die gesagt haben, nee, KI ist eigentlich eher ein Nachteil für uns. Mhm. Jetzt so dieses komplette Gegenteil hat mich auf jeden Fall überrascht. Ich weiß nicht, ja. Wie siehst du das denn? Wie fandest du denn diese Aussage?
Also ich hatte das von ihm jetzt so verstanden, dass er auch halt KI als Nachteil in dem Sinne sieht, dass er halt auch irgendwie davon ausgeht, dass er dann theoretisch ersetzt werden könnte in ja naher Zukunft, sag ich mal. Aber dass er das halt nicht unbedingt als negativen Umstand sieht, sondern als so positive Motivation. Und ich verstehe auf jeden Fall, was er meint, weil ich glaube, wie jemand wie er, der ja auch schon lange dabei ist und er hat ja auch einen gewissen Erfolg so, dann, ich glaube, man wird voll schnell so gemütlich und dann challenge man sich selber vielleicht nicht mehr. Und wenn dann halt eine KI kommt, dann hast du natürlich wieder ein bisschen mehr Drive, sag ich mal, oder zumindest so, wie er es sagt. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben kann. Also ich bin jetzt natürlich kein Rapper so, aber natürlich betrifft uns das auch auf eine gewisse Art und Weise. Und ich glaube, jeden, der mit dem Kopf arbeitet, jeden betrifft das. Und ich finde es schon ein bisschen düster oder zumindest ein bisschen gruselig, so, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja auch dazu sagen, jetzt gerade im Moment, so was KI und Musik angeht, ist es ja noch nicht möglich, dass man so komplett neue Musik quasi schafft, also von null quasi, sondern es werden ja immer Sachen, die es schon gibt, quasi damit reingearbeitet. Aber wenn das dann mal möglich ist, dann glaube ich, wird es schon nochmal einen sehr großen Umbruch für die Musikbranche geben. Und ich meine, wir haben das ja jetzt auch gesehen, so ich fand es krass, letztes Jahr hat das ja schon angefangen mit den KI-Musik-TikTok-Trends, die dann so ultraviral gegangen sind, wo dann Features entstanden sind, die es halt nicht gibt und nur die Stimmen beispielsweise imitiert wurden. Aber da hat man ja schon gesehen, was für einen Impact das eigentlich hatte, so allein auf TikTok. Das fand ich schon krass.
Ja, safe. Ich glaube, da war das auch so ein bisschen dieses Gimmick, so, oh mein Gott, das ist ein KI-Song. Ja. Und gleichzeitig hat es halt zum ersten Mal die Möglichkeit, irgendwie die Musik, die du unbedingt hören wolltest, einfach zu machen. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass es mit der Zeit dann natürlich auch wieder anders ist, weil natürlich darfst du das eigentlich machen. Du kannst ja nicht einfach die Stimme von Drake nehmen und da einen Song draus machen. Aber gleichzeitig wird es dann wiederum irgendwie die Möglichkeit aufmachen, für Leute halt komplette KI-Künstler aufzubauen und so, die dann eine künstliche Persönlichkeit haben.
Das finde ich auch immer so low-key gruselig. Es gibt ja auch so Influencer, sage ich mal, die jetzt schon mit KI gemacht wurden, die es auch gar nicht gibt und nur so aufgebaut sind. Mhm. Und da fand ich es auch überraschend, wie viel Erfolg die dann haben, obwohl es eigentlich keine reale Persönlichkeit ist. So.
Ja, kennst du diese Lil Miquella oder
Ja, genau, die meinte ich. Ja.
Ja, weil die, also die gibt es ja auch schon vor lange, die gibt es ja schon Jahre, bevor dieser KI-Boom war, hatten die ja schon ihren Account gemacht. Sie hat jetzt irgendwie auch so mehrere KI-Freunde, also es sind eigentlich nur künstliche Persönlichkeiten, es ist nicht unbedingt eine KI. Und ich finde es irgendwie ein bisschen weird, weil die Leute hinter diesen, ja, Fake-Influencern, sind ja einfach so irgendwie so ein paar Typen, die das dann machen und die dann diese Werbegelder einstreichen für eine Person, die nicht mehr existiert.
Ja. Das ist schon crazy und gibt mir auch immer so ein bisschen Dystopie-Vibes. Das ist schon so voll Zukunft irgendwie. Deshalb finde ich es krass. Aber um nochmal zu Musik ein bisschen zurückzukommen, ich finde, das ist halt auch voll das ethische Problem, wenn es dann in Richtung geht, Künstler, die schon verstorben sind, quasi mit KI wieder zum Leben zu erwecken und dann Musik damit zu generieren, was halt früher eigentlich auch nicht so möglich war. Da gab es halt die Sachen, die noch irgendwie da waren, die Überbleibsel, sag ich mal, die Musik, die angefangen wurde, aber jetzt oder in naher Zukunft ist es auf jeden Fall möglich, dann auch Tracks quasi mit Leuten zu produzieren, die gar nicht mehr da sind. Und ich glaube, da wird auch noch so einiges auf uns zukommen. Das wird halt safe auch krass noch debattiert werden, wie man damit umgeht.
Wir hatten ja schon letzte Woche dieses Thema posthume Musik und da ist es ja nochmal so, die Künstler haben jetzt zumindest irgendwie daran mitgewirkt, an den Sachen, an diesen Schnipseln, die dann weiterverarbeitet werden. Aber was dann rauskommen könnte an KI-Sachen, ich glaube, da gibt es ja auch schon super viele Möglichkeiten theoretisch, da haben die ja nicht eingewilligt, die haben nicht damit gerechnet, dass es sowas gibt. Und ich finde, das macht es auch so absurd. Ja, aber dann sind wir, glaube ich, weg von dieser Dystopie zu einem anderen Thema. Und zwar sprechen wir jetzt über Deutschrap. Es geht um Bushido und Arafat, die jetzt vor kurzem ein neues Verfahren hatten. Aber es geht jetzt nicht um dieses abgeschlossene Verfahren, was ja vor kurzem zu Ende gegangen ist und sehr viele Leute schockiert hat, weil so viele Steuergelder quasi ins Nichts geflossen sind. Es geht um etwas anderes. Bushido wirft Arafat vor, dass er ihm einfach 180.000 Euro weggenommen hat, beziehungsweise halt unterschlagen hat. Und der soll das einfach von seinem Firmenkonto abgehoben haben und das dann benutzt haben. Und da gab es dann so eine Verhandlung. Die war auf jeden Fall relativ interessant, weil da waren dann so zwei Zeugen, die dann über diese Sache gesprochen haben. Einer meinte dann, war eine ehemalige Sekretärin und sie meinte dann, dass sie gehört habe, dass Bushido Arafat erlaubt hätte, dieses Geld zu nehmen. Und dann gab es noch eine andere Person, die da meinte, ja, Bushido würde sich ja nicht daran erinnern, was er alles macht und wofür er alles Geld ausgibt. Er hat Bushido vorgeworfen, ich zitiere, sich an alles, nur nicht an seine Arbeiten an Pool, Beton und Co. zu erinnern. Und ja, der Witz an der Sache ist, dass nachdem das Verfahren vorbei war, Arafat und diese beiden Zeugen dann gemeinsam ins Auto gestiegen sind.
Das ist sehr, ich will nicht verdächtig sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Beobachtung, die man sich merken kann, dass Arafat mit diesen beiden Zeugen wohl gut gestellt ist und nicht unbedingt zerstritten. Ich meine, sie haben ja jetzt auch quasi für seine Seite ausgesagt und eher Bushido belastet anstatt ihn.
Ja, safe. Ich finde es witzig, dass nachdem dieses ellenlange Verfahren vorbei ist und dann gab es noch ein paar Nebenverfahren und alles, dass es einfach immer noch weitergeht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, nicht mehr irgendwie eine News zu lesen von, ja, wieder Klage dies und da Verfahren so. Weil das ist einfach, das ist fast so omnipräsent. So irgendwie sind Arafat und Bushido immer vor Gericht.
Und das ist ja jetzt wirklich seit etlichen Jahren. Also es ist wirklich schon sehr, sehr lange präsent, diese ganzen verschiedenen Verfahren. Und hier steht ja jetzt auch wieder Geld im Vordergrund. Und ich weiß nicht, es hieß ja auch, dass, oder beziehungsweise es ist Fact, Arafats Bruder war ja auch vorgeladen. Der ist aber nicht erschienen, weil er anscheinend nichts von dem Gerichtsverfahren gewusst hat. Fand ich auch erstmal random, dass man nicht weiß, dass sowas stattfindet.
Ja.
Und dementsprechend wurde der Prozess dann auch vertagt. Das heißt, da wird auf jeden Fall dann nochmal mehr in der Zukunft kommen von diesem Gerichtsprozess.
Was auf jeden Fall auch noch interessant zu wissen ist, ist, dass die Bild-Zeitung gesagt hat, dass es sich bei diesem Gerichtsverfahren um das erste Aufeinandertreffen von Bushido und Arafat ohne Polizeischutz gehandelt hat. Also es gab halt so Security-Mitarbeiter, die haben dann Bushido begleitet, aber sonst war das so das erste Mal, dass halt kein Polizeischutz dabei ist und so. Ich glaube, das ist eigentlich auch ganz interessant zu wissen, so wie sich das auch entwickelt hat jetzt.
Ja, zum Abschluss geht es jetzt noch einmal ganz kurz um Capital Bra, denn der ist demnächst bei einer Quiz-Sendung von ARD zu Gast. Nämlich ist er als Promi-Gast bei der Sonderausgabe von der Show Wer weiß denn sowas? Das ist wie gesagt eine Quiz-Show. Und das hat Kai Pflaume auf Threads gepostet unter anderem. Und wie es aussieht, das wurde ja letzte Woche schon bekannt, ist die Folge abgedreht. Und ein Sendedatum steht auch schon fest, soll nämlich am 13. April um 20.15 Uhr im Ersten laufen. Genau, also das kann man sich auf jeden Fall mal geben als Deutschrap-Fan. Und ich bin sehr gespannt, wie Capi sich da bei Allgemeinwissensfragen und auch spezifischeren Fragen so schlägt.
Ja, also schaltet auf jeden Fall ein und schaltet dann auch ein, wenn wir nächste Woche wieder über Deutschrap sprechen.
Yes.
Wir sind jetzt nämlich fertig mit der Folge und würden uns ins Wochenende verabschieden. Wie immer findet ihr weitere Updates und mehr News auf unserer Website und bei uns auf den Social Media Kanälen. Ja, und damit würde ich sagen, schönes Wochenende.
Tschüss.